Larissa Bieler, reden wir über Ihre Anfänge, wirklich über Ihre Anfänge, über Ihre Kindheit und Jugend. Sie sind aufgewachsen in Disentis im Kanton Graubünden in einer Bergwelt. Was für eine Kindheit haben Sie gehabt?
Also ich habe meine Pubertät, oder sage ich jetzt mal von 12 weg, bin ich in Disentis gewesen. Was für eine Kindheit hatte ich? Ich bin halt in Domadems aufgewachsen. Ich glaube, die relevante Phase war tatsächlich dann die zu Disentis gewesen und die Zeit, wo ich mich schon auch angefangen habe, das klingt jetzt zwar so nach Klischee oder so, aber ich habe mich schon angefangen, sehr dafür interessieren, wie werden, ich habe mich für Sport interessiert und ich habe mich für Politik interessiert. Das sind die zwei Sachen, also Gemeindepolitik, das hat mich sehr fasziniert, weil ich einfach irgendwie festgestellt habe, es werden Entscheidungen gefällt aus gewissen Interessen, wo man nicht immer weiss, aus welchem Interesse und warum jetzt genau und auch nicht immer genau weiss, wem kommen es eigentlich zu gut, ist jetzt das für die Bevölkerung oder wem kommen es gut. Und das ist sicher etwas aus einem Dorf heraus, das natürlich sehr stark von einer Partei prägt war, wie das Disentis eigentlich auch ist, wo einem sowieso schon ein bisschen skeptisch macht, wo halt per se dann, ja, wo halt per se dann, wie sagt man dem, auch der Filz irgendwo oder das Vitamin B oder wie auch immer man will sagen, schon auch ein Thema ist und im Vordergrund steht. Ja, das ist dann letztlich auch das, was mich in die richtige Journalismus überhaupt braucht oder überhaupt getrieben hat. Und sonst, ich meine, Disentis war eine fantastische Zeit gewesen. Es war eine Zeit gewesen, also man lernt dort, also ich war in der Klosterschule Disentis gewesen, oder? Man lernt sich in eine Gemeinschaft zu integrieren. Also es ist nicht gross möglich, dort eine ganz individualisierte Ich-Strategie zu fahren. Das ist mir sehr entgegengekommen und das sehr geschätzt. Und es hat zwar dicke Mauern, es hat viele Regeln, aber man lernt auch mit Grenzen umzugehen oder auch manchmal Grenzen auf eine Art und Weise zu überschreiten, dass man nachher dann eben, also man muss einfach Konsequenzen nachher selber tragen, oder? Also das ist sicher etwas, was ich dort sehr geschätzt habe.
Von einem Kollegen, der in einem Internat war, in Graubünden, weiss ich, dass bei ihm zum Beispiel ist es so gewesen, die haben einen grossen Schlafsaal gehabt und da sind ganz viele Buben am gleichen Ort gewesen. Sagen Sie uns doch ein bisschen, wie das in der Klosterschule zu und her gegangen ist, damit man sich ein bisschen etwas darunter vorstellen kann. Mhm. Haben Sie früh aufstehen müssen? Also was sind das für Regeln gewesen?
Also erstens einmal waren wir ungefähr 200 Schülerinnen und Schüler gewesen. Und davon, ich weiß jetzt nicht, wie viel Anteil intern, aber 25 interne Mädchen. Und wir haben ja als Frau, als junge Frau, nicht im Kloster oder in der Nähe vom Kloster, vom Westflügel oder auch von den anderen Flügeln, wo halt Buben gewesen sind, uns in dieser Nähe dürfen bewegen oder aufhalten. Oder? Also hat man uns irgendwo ins Dorf gepflanzt, in die damalige Casa Pazzola, das war so ein Schalebau gewesen, und dort hat man uns in die kleinen Zimmer, es hat zwei oder drei Wohnungen gehabt, und dort hat man uns irgendwie eingepfercht und eingesteckt. Also das war natürlich auch sehr eine coole Zeit gewesen, oder? Mit den 25 Kolleginnen und Freundinnen auch, die sich natürlich entwickelt haben. Sonst die Regeln, ja, wie das in einer Klosterschule so ist, ich nehme an, das ist in allen so. Man hat Studiumszeiten gehabt. Also ich glaube, also zuerst einmal, der Morgen fängt mal mit dem Morgengebet an. Ich weiß gar nicht mehr, das war glaube ich 20 ab 7 oder so gewesen, ist das Morgengebet. Das ist total human. Ich glaube, Männer hatten noch ein bisschen früher gehabt. Die sind dann auch nicht, wir haben natürlich bei uns im Aufenthaltsraum können beten. Die haben dann tatsächlich irgendwo auch so in einer Kapelle im Kloster müssen. Und dann hat man Studium gehabt. Eine halbe Stunde meinte, also es hat so die grossen Studiumssäle, die dann damals von einem Präfekt oder von einem Pater überwacht worden sind. Und dann hat man, ja, man hat zum Teil vor der Stunde hat man gebetet, man hat dann am Nachmittag um 4 Uhr die meisten haben in den Chor müssen. Also die hatten so einen ganzen, damals noch berühmten, vielleicht heute auch noch, weiß ich nicht mehr, so einen berühmten Chor gehabt. Also ich bin auch im Chor gewesen, dann war Chorzeit gewesen, dann hat man eine Stunde gesungen und dann um 5 Uhr war wieder Studium gewesen. Dann hat man essen müssen, man hat immer müssen essen, weil man hat natürlich dann auch manchmal gerne zwischen irgendwie Serien geschaut, so Baywatch und geschaut, was auch immer damals. Hat dann aber wieder rauf müssen essen und dann hat es wieder Studiumszeit gegeben, am Abend vom 8. bis um 9. wo aber jeder hat müssen dann in seinem Zimmer hocken, sitzen und sich dann eigentlich vorbereiten. Und sonst ist es, es hat natürlich aus heutiger Sicht absurde, also wir haben keine Buben dürfen in unsere Zimmer nehmen. Damals, es ist, ja, es sind dann auch gewisse Leute rausgeflogen, wenn sie im Flagrant ertappt worden sind. Also so Sachen halt, was so ein bisschen auch zu einer Klosterschule gehört. Heute ist das sicher anders, gehe ich davon aus.
Wie sind Sie in dieser Zeit? Also wenn ich höre als Kind, dass Sie sich schon Gedanken gemacht haben, was ist Filz, wieso ist das so, wie funktioniert Gemeindepolitik jetzt mit diesen Regeln im Kloster? Was sind Sie? Ein bisschen aufsässig?
Ja, eher. Unabhängig, würde ich sagen.
Unabhängig klingt auch ein bisschen
Nein, besser. Es ist natürlich auch, also man muss sich schon vorstellen, ein Präfekt oder eine Präfektin ersetzt nie einen Eltern, also auch in der Autorität niemals, oder? Und entsprechend nutzt man das auch aus. Nein, das tönt. Natürlich habe ich mich für Themen interessiert. Ich habe mich auch sehr stark für Feminismus und feministische Literatur und so weiter interessiert. Aber ich habe das Leben dort auch extrem genossen, wie man das halt so macht, zwischen 15, 16, 17.
Ich frage jetzt da nicht genauer nach. Das
nein, aber ich würde sagen, eher rebellisch. Ja. Also ich habe Mühe, mit Autoritäten umzugehen. Und das habe ich auch heute noch, ja.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich mache jetzt keinen Spruch da. Wo Sie dann 1998 die Matur gemacht haben, sind Sie dann Flight Attendant geworden. Ist das eine Art Ausbruch gewesen? Zuerst Mauern, kleinräumig und dann die Welt über den Wolken.
Es war vor allem ein Kulturschock gewesen, oder? Aus dem Disentis raus, wo ich habe mich noch nie geschminkt gehabt. Bis damals. Also es hat es wirklich gar nicht gegeben. Wir waren noch völlig in der Grunge-Phase und mit verrissenen Jeans. Und dann bin ich auf das Zürich in die Welt von diesen schönen Frauen hineinkatapultiert worden. Und das ist wirklich, das war tough gewesen, muss ich sagen. Also das ist wirklich, da habe ich mich also recht müssen verändern. Nein, mich hat die Welt interessiert, zu reisen. Ich meine, es war natürlich ein unglaubliches Privileg gewesen. Also zwei Sachen. Erstens hat mich die Swissair als Unternehmer total interessiert, also weil die Leute, dass man so identifiziert und so stolz war auf die Firma und hat so Zimmer gehabt und andererseits zu reisen. Also das ist wirklich, und das hat man damals auch noch können, also wir haben tatsächlich auch noch Aufenthalt gehabt und auch bei der Swissair ist man natürlich mit vielen verschiedenen Biografien, Lebenswegen, auch mit zum Teil exzentrisch, also wir haben ja alle eine Uniform getragen, aber wenn die mal weg ist, dann ist es richtig interessant geworden. Und ja, die Welt hat mich interessiert. Das war ein wirklich ein grosses Privileg gewesen, als Flight Attendant dort unterwegs zu sein. Ja.
Und offenbar hat man gedacht, Sie seien Russin, haben Sie mir gesagt.
Ja. Ja, das hat mit dem Namen, aber auch mit meinem Aussehen sicher irgendwo Zimmer gehangen. Ja, das ist mir oft. Das ist oft sogar von Kolleginnen und Kollegen ist das der Fall. Ja,
und irgendwann ist dann der Moment gekommen, wo glaub, ganz viele, die bei der Swissair geschafft haben, aber auch viele Leute, die jemanden kennt haben oder überhaupt die Airline so gerne gehabt haben, plötzlich sind die Flüger am Boden gestanden. Das Grounding, wie haben Sie das erlebt?
Ja, das ist natürlich ein extrem emotionaler Moment gewesen. Also ich habe es hat zwei so emotionale Momente gezeigt. Dann ist das erste Mal der Absturz bei Halifax gewesen, oder? Wo ich eigentlich gerade gestartet habe, wo ich auch noch eine Kollegin hatte aus der Ausbildung auf dem Flüger, oder? Und der Zimmer halt irgendwie, dass das Gefühl hat, dass das jetzt auseinandergeht, dass die Firma, wo wir das Gefühl haben, wir haben wirklich das Gefühl, wir sind die Besten, oder? Wir haben eine Ausbildung gehabt, wo uns das auch irgendwo eingetrichtert worden ist, oder? Dass das, wo das so auseinandergebrochen ist, das ist eigentlich unfassbar gewesen. Also das ist nicht nur unfassbar gewesen, ich bin jetzt jemand gewesen, wo da nicht so stark darunter gelitten hat, aber da hat es Leute gehabt, die wahnsinnig viel Geld in dem Unternehmen drin hatten und die natürlich wahnsinnig grosse wirtschaftliche Schäden auch erlitten haben. Also Tragödie hinter dem Ganzen, wo gestanden sind, das habe ich auch relativ hautnah miterlebt und das ist sehr, sehr emotional gewesen, ja.
Man merkt es auch jetzt noch, das ist ja so ganz
man kann nicht, ich treffe heute Abend wieder eine Kollegin, die auch geflogen ist, und ich weiss genau, wir werden wieder über Swissair. Und es ist immer so, man ist wirklich, das ist wahnsinnig. Heute, wo ich weiss, wo ich als Unternehmen auch irgendwo begleiten darf, wo ich weiss, was es braucht, um so eine starke Identifikation, ich bin immer noch beeindruckt, wie sie das geschafft haben, wie stark wir uns mit dieser Swissair identifizieren.
Es ist immer noch präsent. Ich kenne auch Leute, die früher geflogen sind und das klingt immer noch nach einer Familie. Mhm. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie jetzt aktuell die Berichte hören, dass die Flight Attendants fast durch die Kabine rennen und die Arbeitsumstände so schwierig sind?
Ja gut, das ist natürlich aus ethischen Gründen. Also, ich meine, es war damals schon sehr hart gewesen. also haben sie wirklich einen harten Job gefunden. Also da hat man die Momente, wo man dann irgendwo in Ankara oder in Los Angeles oder in Teheran oder wo auch immer wir gewesen sind, die hat man sich also hart müssen erarbeiten, die wenigen Momente, wenn man nicht gerade todmüde einfach ins Bett geht ist am Abend. Und von dem her kenne ich das ja. Ich verfolge das mit... ich sehe ja, dass sie wahnsinnig Personalmangel haben, oder? Ich beobachte das, aber es ist nicht so, dass es in mir etwas auslöst. Es ist einfach eine schlechte, negative Entwicklung, oder?
Ja, und nach dieser Zeit bei der Swissair sind Sie dann auf die wissenschaftliche, auf die akademische Laufbahn gegangen. Wann war Ihnen klar gewesen, es bleibt nicht die akademische Laufbahn am germanistischen Seminar, sondern es ist wirklich wieder Journalismus, also das, was wir vorher darüber geredet haben, wo angefangen hat mit dem Interesse an der Politik von klein auf?
Ja, also ich bin ja nach dem Grounding bin ich dann habe ich eigentlich direkt in Journalismus gewechselt und habe während dem Studium immer sehr intensiv als Journalistin geschafft. Ich würde sagen, fast ein bisschen zu viel. Manchmal, also es hat praktisch kein Wochenende gegeben, wo ich nicht geschafft habe, wo ich nicht irgendwo zu Graubünden unterwegs war, bin irgendwo in einer Ecke. Und entsprechend habe ich das, ja, ist das für mich immer eine Option und eine Möglichkeit gewesen. Ich habe dann nach dem Lizenziat die Anfrage gehabt, zum Projektmitarbeiterin, auch Dozentin dort am Lehrstuhl, im deutschen Seminar bei der Professorin Angelika Linke zu werden. Und haben wir gefunden, ja, weil mich das Thema Linguistik und Sprache halt schon sehr interessiert hat und immer mehr interessiert hat, dass ich da eingetaucht bin, habe ich gefunden, doch, ich möchte mindestens die Projektarbeit, die ich gewusst habe, das wird sich auf maximal so 4 Jahre oder so begrenzen, doch das Engagement nochmal einzugehen. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, auch eine Dissertation anzufangen. Also ich hatte die Möglichkeit gehabt, im Nationalfonds ein Stipendium gehabt. Ich habe über die Kommunikation, über Geschmack, also wie redet man über Geschmack, geschrieben, was damals ein Thema war, das noch relativ unerforscht war. Entsprechend hatte ich auch Chancen gehabt, um die Stipendien zu haben. Und habe dann wie, ja, ich hätte auch, ich glaube, ich wäre wirklich weiter, wenn ich nicht dann vom Bündner Tagblatt her, also von der Medien her, die Anfrage hatte für die Chefredaktion, wo mich, das hat mich dort schon sehr, wie soll ich sagen, sehr stark beschäftigt. Mache ich das jetzt? Gehe ich dort, sage ich zu Ihnen, gewisse Chefredaktorin wirst einmal im Leben. Dass du die Chance hast, einmal, also musst du ja sagen, oder? Und das andere dann wie quasi so stehen zu lassen und haben mir dann gesagt, okay, die Dissertation kannst du auch wieder aufnehmen, weil ich bin eigentlich in der Endphase gewesen, von dieser ganzen Arbeit. Und also sonst, ich hätte nicht eine Laufbahn an der Universität jetzt gesehen, mit einer, sag jetzt mal, mit einer Dozentur oder sogar richtig Habil, richtig Professur, das hätte ich nicht gesehen. Also von dem her der Wechsel in den Journalismus oder in die Chefredaktion rein, das ist damals dort eigentlich schon trotzdem zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
Was denken Sie, warum sind Sie Chefredaktorin geworden? Also ich habe jetzt, wir haben vorhin gehört, Sie haben ein Problem mit gewissen Autoritäten. Haben Sie gesagt, also ich tue jetzt da nicht irgendetwas Falsches zitieren, dann haben Sie mal in einem Interview gesagt, im investigativen Journalismus sei in der Privatwirtschaft doch enge Grenzen gesetzt, sonst gelte immer schnell als Nestbeschmutzerin. In einem Fall, wo es um Exorzismus gegangen ist, in der Kirche, und sie den Bericht trotzdem gemacht hat, hat es Boykott aufgerufen gegen ihre Zeitung. Also das sind alles so Sachen. Warum hat man ums Himmels Gottes Willen sie gewählt mit all dem?
Ja, das ist vielleicht genau der Grund. Also man kann natürlich im Lokaljournalismus auch, und das meine ich jetzt nicht, man kann sich dort Themen ja ein bisschen aussuchen und ein bisschen wählen und auch selber wählen, in welche Richtung dass man geht. Und ich habe ja dort schon angetönt, ich habe mich vor allem für politische Themen interessiert, für wirtschaftliche Themen, das ist einmal sicher das eine. Ich bin relativ mutig, also unabhängig, oder sage ich jetzt eigenständig, mutig gewesen. Ich hatte keine Angst gehabt. Also ich habe natürlich einige, also ich habe auch Briefe gekriegt vom Bischof und so weiter. Und das hat mich, wie soll ich sagen, eigentlich meistens gehalten. Wenn es mal, es hat auch Drohungen, Androhungen von Strafanzeigen und so weiter. Oder eben auch Beeinflussungsversuche, da bin ich relativ resistent gewesen. Das ist mal sicher das eine. Das andere war die absolute, glaube ich, schon Leidenschaft und Begeisterung für den Beruf. Eben, ich habe sehr viel Zeit auch zur Verfügung gestellt während meinem Studium, auch einfach Zeit, bei dem Bündner Tagblatt in ganz unterschiedlichen Funktionen zu arbeiten. Also ich habe schon als freie Mitarbeiterin Stellvertretung gemacht vom Chefredakteur. Und das ist natürlich auch sehr dankbar, wenn man so Mitarbeiterinnen, so freie Mitarbeiter hat. Und letztlich ist es auch eine Empfehlung von der Redaktion selber gewesen, von der damaligen Chefredaktion, also zwei stellvertretende Produktionschefin. Und so hat sich das ergeben. Ich habe 10 Jahre Zeit gehabt, um die ganze Entwicklung von dem Zweititelsystem zu verfolgen. Ich habe gewusst, das Bündner Tagblatt ist ein Underdog, wird total unterschätzt, weil es gibt, hat grosse Kompetenzen dort drin, weil ich die Journalistinnen und Journalisten gut kennt. Ich habe gewusst, das kann man ausspielen, das kann man neu positionieren. Da gibt es richtig Potenzial. Und ja, also der Ehrgeiz und die Ambition ist natürlich auch da gewesen. Und das Ganze ist so ein Mix aus dem gewesen.
Was haben Sie für einen Eindruck, wie fest haben Sie können eine Art einen Diskurs mitprägen im Kanton durch Ihre Rolle, durch auch die Art von Journalismus, die Sie dort schon praktiziert haben?
In der Themensetzung sehr stark. Ja. Oder also viel stärker als heute, als Chefredaktorin natürlich oder ehemalig. Ich bin nicht mehr Chefredaktorin, ich bin erst seit dem Juli nicht mehr. Ich muss mich auch noch dran gewöhnen, das war eine Freude. Nein, sehr stark, oder? Weil was ich gemacht habe, ist, ich habe jede Woche einen Leitartikel geschrieben auf der Front, also für jeden Samstag, und das habe ich wirklich vielleicht mit weniger Krankheitsfällen, habe ich das, als ich krank war, habe ich das durchgezogen. Und dort habe ich schon die Möglichkeit gehabt, zum Thema setzen und auch Diskurs lancieren. Und eben, ich habe ja wie im Lokaljournalismus, also sehr lokal, das erste Mal gemerkt, was Journalismus bewirken kann, oder? Und dann brennt natürlich nachher das Feuer, oder? Und wenn man das so direkt spürt, oder? Das hat sich im Bündner Tagblatt insofern auch nicht verändert, oder? Und dann finde ich, dann ist man auch wirklich in der Verantwortung, zu publizieren und das zu machen, oder? Und ja, die Handschrift in das Medium, in die Publizistik auch irgendwo einzubringen. Ja, das ist möglich in Graubünden, ja.
Wenn Sie sagen, Sie haben gemerkt, wie viel man bewegen kann im Lokaljournalismus, gibt es da so einen Moment, einen Punkt, wo Sie denken, wow?
Ja, es war mehr ein Prozess gewesen. Jetzt sage ich habe ja im Journalismus ungefähr, glaube ich, 2002 bin ich eingestiegen, wo der Hans-Peter Lebrumont damals, der Chef, der Patron von der So Media, Lokalzeitung, 5 Lokalzeitungen in Graubünden angefangen aufzubauen, habe ich können bei einer damals Rieblatt hätte ich geheißen, heute heisst sie Ruin Alta, umfasst 9 Dörfer, aber doch im Rital, also grosse Dörfer, habe ich können die mit aufbauen, oder? Und ich habe einfach festgestellt, eben wie gesagt, so etwas wie Transparenz über Entscheid, das ist doch nie jemand, also von der regionalen, grossen Tageszeitungen, kantonalen, ja, wenn man mal Glück hat, ist ab und zu mal jemand in der Gemeindeversammlung gewesen. Ich bin aber nachher immer dort gewesen und ich habe darüber berichtet. Und das verändert, also die Transparenz, das nur schon mal das aufzuschreiben, was gewisse Leute sagen im Auto, und das hat eine Wirkung auf die Leute, das hat auch gewisse Dinge, Sachen beim Namen zu nennen, natürlich auch gewisse Informationen, investigativ, die ich gekriegt habe. Also manchmal sind es kleine Sachen, oder ich sage, wie werden in einer Gemeinde, in einer Gemeindekanzlei Leute für Gemeindeämter, für gewisse Funktionen in der Gemeinde rekrutiert. Wenn man einfach merkt, die kommen über Jahre nicht mehr alle aus der gleichen Partei, dann stimmt da etwas nicht. Das muss man halt einmal schreiben. Und das hat natürlich eine Rückwirkung gegeben, dass die Leute auf mich zugekommen sind und mich auf gewisse Sachen aufmerksam gemacht haben, die nicht stimmen. Und das habe ich einfach relativ konsequent einfach immer natürlich aufgearbeitet, sei es ein Entscheid, sei es das Thema Tempo 30 oder sei es ein anderes Thema, das damals auch sehr umstritten war, noch würde man fast nicht mehr sagen heute, oder sei es Einzonungen, egal was es war, einfach konsequent zu schreiben und darüber zu berichten. Oder?
Das ist aber schön am lokalen Journalismus, dass es so unmittelbar ist, man ist direkt an der Quelle.
Ja, das ist Sie sind auch Journalistin, ja, absolut, ja, das ist so. Also man ist direkt an der Quelle und man hat halt die Nähe. Oder manchmal ist es ja auch schwierig im Journalismus. Es ist ja auch eine Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz im Lokaljournalismus. Und das muss ich aber auch sagen, das ist jetzt nicht irgendwie eine Anbiederung, aber das habe ich schon, ich bin immer per Du gewesen. Das habe ich dann gehabt mit allen Politikerinnen und Politikern relativ schnell, weil man trifft sich einfach überall, es ist so eine kleine Welt. Die SRF-Journalistinnen, Radio-Journalistinnen, Journalisten sind immer per Sie gewesen. Sie sind einfach konsequent per Sie gewesen, oder? Und das zeigt ein bisschen auch die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die sich halt auch, man darf nicht zu nahe, man muss so nahe herkommen, dass man die Informationen hat, dass man wirklich herschauen kann, aber man darf halt nicht zu nahe, man muss eine gewisse Distanz logischerweise behalten, und das ist nicht immer so einfach.
Gut, wechseln wir wieder zurück zu heute. Wenn man jetzt Ihr Pensum anschaut, also Sie sind jetzt Direktorin von Swissinfo. Dann haben Sie Mandat. Sie sind Vorstandsmitglied von Swisstext, Mitglied von der European Broadcasting Union. Ich hoffe, ich habe alle beieinander. Stiftungsrätin bei der Stiftung Kultur im Waldhaus. Es hört noch nicht auf. Mitglied im Museumsrat vom Schweizerischen Nationalmuseum und Mitglied in der Eidgenössischen Medienkommission in der EMEC. Also, ein riesen Pendelsum. Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
Also werden überrascht, im Moment wirklich tatsächlich nur 8. Nein, es ist natürlich Arbeit, wie soll ich sagen, das Unternehmen positionieren oder auch eine Strategie von einem Unternehmen. Also sagt das letztlich eine Stiftung oder ist das ein Nationalmuseum oder ist das, mit der Zeit baut man da ein gewisses Wissen auf oder es sind auch Themen, die sich wiederholen oder sei das jetzt im Verwaltungsrat von Swisstext oder auch national, die brauchen beide ein Risikomanagement. Und so wie das die SRG auch hat. Und man lernt sich, sage jetzt einmal, ja, man baut das Wissen zu diesen Themen auf und kann das Wissen auch so einsetzen. Es ist nicht so, dass die auch alle gleich aufwendig sind. Die Mandate oder gewisse sind ein bisschen aufwendiger, andere muss man sich weniger vorbereiten für das Thema, weil man das, den Rucksack, die Erfahrung mittlerweile gesammelt hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es ist mehr, dass man sehr, sehr oft muss das Thema wechseln und sagen, jetzt wenig Zeit hat, jetzt mal einen halben Tag einfach mal einem Thema zu widmen. Es kommen immer verschiedene Themen rein. Und so ein bisschen die Flexibilität, dass man sich nicht verzettelt, gleich Konzentration und Fokus behält, ist schwieriger. Ja, ich arbeite sicher viel, aber ich arbeite auch sehr gerne. Also das Wichtige ist, dass mir das Spass macht. Und ich mache, es macht mir nicht alles Spass. Die Mandate machen mir Spass, weil da habe ich ja selber auch können Ja sagen dazu. Es macht mir nicht alles Spass, aber wichtig ist, dass es Spass macht. Und dann zählt man in dem Sinn so nicht Stunden, oder?
Also eben darum, die 8 Stunden stimmen sicher nicht, behaupte ich jetzt einmal. Ich frage Sie, wie viele Stunden hat Ihren Tag und Sie antwortet nur auf Arbeitsstunden. Jeder normale Mensch, der normal viel schafft, sage ich jetzt einmal, hätte gesagt 24 Stunden. Sie haben die 8 Stunden vom Arbeiten benannt.
Ich habe gesagt, im Moment, im Juli, das ist schön, in der Sommerpause ist es schöner zum Arbeiten. Ich meine, das ist, für mich ist das Arbeiten und Leben nicht so strikt getrennt. Also anders ist es nicht möglich, so einen Job und so eine Verantwortung zu tragen. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, wenn ich mich informiere über das Tagesgeschehen, dann würde ich das privat machen und ich mache es auch für den Job. Oder? Also da geht vieles wirklich auch Hand in Hand. Aber es ist ein umfangreicher, abwechslungsreicher, spannender Arbeitsalltag und das wird auch nicht immer gleich sein. Also das sind ja Phasen, oder? Es gibt Phasen, da ist das sehr intensiv und dann gibt es Phasen, wo es wirklich sehr viel weniger intensiv ist wie jetzt. Und dann kann man auch aufschaffen, kann man auch ein bisschen Kraft wieder Energie holen und auch ein bisschen Distanz gewinnen, auch ein bisschen vorbereiten. Und in der Regel ist es konzeptionelle, mittlerweile sehr viel auch einfach Denkarbeit. Oder man muss das einmal durchdenkt haben und nachher hat es eine gewisse Stringenz auch in den ganzen Projekten.
Larisa Bieler, jetzt haben wir Sie noch ein bisschen besser kennengelernt. Vielen Dank. Und im letzten Teil reden wir noch über den Journalismus und seine Zukunft.